SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadim. Schönen guten Morgen. Noch ist er Regierungschef, aber heute will er seinen Rücktritt einreichen. Frankreichs Regierungschef Gabriel Attal nach der Wahl am gestrigen Sonntag. Er will zurücktreten, denn es gab ein Wahlergebnis, das noch vor wenigen Tagen eigentlich als relativ unwahrscheinlich schien.
Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République.
Denn das Linksbündnis Nouveau Front Populaire ist laut vorläufigen Ergebnissen als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervorgegangen. Macrons Mittellager und der rechtsradikale Rassemblement National folgen dahinter. Die Einzelheiten hat Caroline Düller aus Paris.
Nach ersten vorläufigen Ergebnissen könnte das Linksbündnis knapp 190 Sitze im neuen Parlament holen und ginge damit klar als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Marine Tondelier, Chefin der französischen Grünen, betonte am Abend, nun entschlossen das Programm des Bündnisses umsetzen zu wollen. Eine Politik der Befriedung, der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit, so Tondelier. Allerdings sei es zu früh, einen Kandidaten für den Posten des Regierungschefs zu benennen, womit Tondelier eine für das Bündnis heikle Frage aufschiebt. Der rechtsnationale Rassemblement National kann die Zahl seiner Sitze voraussichtlich deutlich steigern und gemeinsam mit seinen Verbündeten bis zu 152 Mandate holen. Damit landet der RN aber überraschend bislang nur an dritter Stelle. Parteichef Jordan Bardella sprach am Abend von unnatürlichen politischen Allianzen, die eine Politik des Wandels für die Franzosen verhindert hätten. Das Präsidentenlager um Emmanuel Macron dürfte nach aktuellem Stand wohl zweitstärkste Kraft werden und bis knapp über 160 Sitze holen. Deutlich weniger also als noch im vorherigen Parlament, was auch einen Verlust an politischem Einfluss bedeutet. Premierminister Gabriel Attal kündigte an, am Montag seinen Rücktritt als Regierungschef einzureichen. Die vorläufigen Ergebnisse und Umrechnungen auf die Zahl der Sitze deuten aber weiter auf eine schwierige Mehrheitsfindung im neuen Parlament und eine mögliche politische Blockade in Frankreich hin.
In Frankreich gab es in der Nacht auch Ausschreitungen nach dem Wahlergebnis. Aber viele Menschen in Europa zumindest sind erleichtert über den Wahlausgang im Land. Das Land gilt ja als wichtiger Partner innerhalb der EU. Sabrina Fritz aus Brüssel berichtet, wie das Wahlergebnis in der EU aufgenommen worden ist.
Erste Reaktionen gibt es vor allem von den Grünen und den europäischen Sozialdemokraten. Ihr Vorsitzender, der SPD-Abgeordnete René Repasi aus Karlsruhe, schreibt, was viele in Brüssel nach dem Ergebnis gedacht haben werden. Europa atmet auf. Die Wählerinnen und Wähler haben das Ruder herumgedreht und Frankreich vor einem historischen Tiefpunkt bewahrt, der ein Schock für Europa gewesen wäre, heißt es in einer ersten Stellungnahme. Der Schock ist ausgeblieben, dennoch wird die Wahl Europa verändern. Denn die Linken werden nun auf Ministerebene mehr Einfluss haben. Sie wollen mehr Geld für Sozialmaßnahmen ausgeben, wie Mindestlohn und Rente. Auch der Green Deal, den viele schon aufgegeben haben, dürfte noch einmal aufblühen. Für Anna Cavazzini, Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament, ist der Wahlabend dennoch kein Grund zur Freude. Das Ergebnis für den rechtsextremen Rassemblement National ist erschütternd. Jetzt gibt es eine so starke Vertretung der Extremrechten in Frankreich wie noch nie, schreibt sie in einer Stellungnahme. Schwieriger dürfte auch der Kurs gegenüber der Ukraine werden. Der linke Wahlgewinner Mélenchon gilt als russlandfreundlich und lehnt Sanktionen gegen Moskau ab.
Erst am Freitag war Ungarns Premierminister Orbán zu einem Überraschungsbesuch nach Moskau gereist, um mit Kreml-Chef Putin über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Jetzt hat Orbán ein weiteres Schlüsselland in dem Konflikt besucht. Heute Morgen, deutscher Zeit, traf er in China ein. Einem Sprecher Orbáns zufolge ist er erneut im Auftrag des Friedens unterwegs. Einzelheiten dazu von Christian Rühnspieß.
Friedensmission 3.0, schreibt Orbán im Online-Dienst X zu einem Foto, das ihn nach der Landung in Peking zeigt. Orbán spielt damit auf seine beiden vorherigen Visiten in Kiew und Moskau an. Auch hier präsentierte sich Orbán als Friedensvermittler, erntete aber international Kritik. Für den ungarischen Regierungschef ist es schon die dritte unangekündigte Auslandsreise, seit sein Land Anfang Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Auch auf dem Foto zu sehen die chinesische Vize-Außenministerin. Chinas amtlicher Nachrichtenagentur zufolge will Orbán bei seinem Besuch auch Staats- und Parteichef Xi zu einem Gespräch treffen. Dabei soll es laut dem chinesischen Außenministerium um Themen von gemeinsamem Interesse gehen. Unter Orbáns rechtsgerichteter Regierung ist Ungarn zu einem wichtigen Handels- und Investitionspartner für China geworden.
Die Bauern in Baden-Württemberg rechnen mit einer normalen Getreideernte trotz des Hochwassers im Juni. Regional hätten zwar Überschwemmungen und Staunässe zu Schäden bis hin zu Totalausfällen geführt, das sagt zumindest der Landesbauernverband. Wegen der feuchten Witterung seien außerdem der Druck durch Krankheiten wie Pilzinfektionen sehr hoch. Trotzdem gehe man aber von einer durchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Ernte aus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute sind die Wolken in Oberschwaben bis in die Mittagsstunden noch dichter und die Sonne kommt nur ab und zu raus. Ansonsten wechseln sich Sonne und ein paar Wolkenfelder aber ab. Am Abend fällt dann nördlich der Ahr etwas Regen. Temperaturen steigen auf 21 Grad in der Westeifel und bis zu 27 Grad in der Kurpfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Monatelang haben die Spitzen der Ampelkoalition über einen neuen Bundeshaushalt verhandelt. Seit Freitag gibt es eine Einigung, aber wie immer bei einem Kompromiss bleibt umstritten, ob an den richtigen Stellen gespart wird oder wurde. Wenn der Kuchen also zu klein ist, um alle glücklich zu machen, wie kann man ihn sinnvoll verteilen? Darüber sprechen wir diese Woche jeden Tag in SWR aktuell mit Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen und fragen uns, wofür wollen wir unser Geld eigentlich ausgeben? Wir starten heute mit der Mobilität. Ob auf der Straße, auf dem Radweg oder in der Bahn, so richtig gut kommt man im Moment in Deutschland nicht von A nach B. Die Infrastruktur ist marode, gleichzeitig versucht die Bundesregierung alle Bereiche zu sanieren, um sie auch am Laufen zu halten. Jim Bob Nikschas.
7.112. So viele Kilometer Autobahn in Deutschland galten zuletzt als sanierungsbedürftig. Das ergab der jüngste Zustandsbericht aus dem Jahr 2021 und 2022. Der Reparaturbedarf ist damit im Vergleich zu den Jahren davor noch einmal deutlich gestiegen. Grund dafür ist auch immer mehr Verkehr auf den deutschen Straßen. Die größten Problemkinder dabei sind die vielen maroden Autobahnbrücken. 8.000 von ihnen müssen langfristig instand gesetzt oder modernisiert werden, hat das Bundesverkehrsministerium ermittelt. Weil das so viele sind, wurden zunächst 4.000 Brückensanierungen als besonders dringlich eingestuft, weil sie unter anderem zum Kernautobahnnetz gehören oder besonders viele schwere Lkw darüber fahren. Mehr als 500 Maßnahmen wurden zwischen 2021 und 2023 bereits abgeschlossen, heißt es vom Ministerium. Doch nicht nur der Zustand des deutschen Straßennetzes hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Auch das Schienennetz in Deutschland ist ein Sanierungsfall. Das belegen auch jüngste interne Berichte der Bahn. Mehr als 17.000 Kilometer Schiene müssen erneuert werden, genau wie über 1.000 Bahnbrücken. Die Bahn selbst schätzt den Investitionsbedarf auf bis zu 90 Milliarden Euro. Der Bund plant nun für die kommenden Jahre eine umfangreiche Sanierung von 40 zentralen Streckenabschnitten. Den Anfang macht kommende Woche die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Erstmals soll nicht unter dem rollenden Rad gebaut werden. Stattdessen wird die Strecke bis Mitte Dezember voll gesperrt. Gleise, Signalanlagen und Bahnhöfe zeitgleich modernisiert. Dazu kommen weitere Baumaßnahmen auf anderen Strecken bundesweit. Allein in diesem Jahr sollen 2000 Kilometer Gleise und 2000 Weichen erneuert werden. Rund 30 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren zusätzlich in die Sanierung des Bahnnetzes fließen. Den Bedarf allerdings deckt diese Summe noch lange nicht ab.
Der Investitionsbedarf ist also riesig. Ist es da überhaupt sinnvoll, überall so ein bisschen Geld zu investieren? Oder wäre es eine Alternative, die Mittel gezielt in einzelnen Projekten zu bündeln? Wir haben dazu die Autorin und Mobilitätsexpertin Katja Diehl gefragt und sie empfiehlt, der Ausbau des Schienennetzes, der sollte ganz klar an erster Stelle stehen.
Allein nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten haben wir 4000 Schienenkilometer im Osten abgebaut. Also das waren ja auch Dinge über Jahrzehnte, wo die Schieneninfrastruktur zurückgebaut. Wir hatten die Pläne unter Meedorn, die Bahn an die Börse zu bringen. Da haben wir zum Teil zweispurige Bahnstrecken auf einspurig zusammengebracht, weil Infrastruktur natürlich immer kostet. Das sind alles Dinge, die sich rächen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Dinge zu reaktivieren oder auch Dinge wieder mal durch Geld einen gewissen Push zu geben. Und da machen uns natürlich andere Länder auch ein bisschen was vor. Also da wirklich so wie Österreich und Schweiz immer mehr in die Schiene zu investieren als in die Straße. Das haben wir lange Jahrzehnte nicht gemacht. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Und natürlich müssen die Strecken ertüchtigt werden, die auch jetzt für bestimmte Hochgeschwindigkeitsstrecken gelten. Es muss aber vielleicht auch wieder sowas wie die Mittelstrecke geben. Ältere Menschen erinnern sich, es gab mal das Produkt Interregio. Der fehlt uns natürlich jetzt auch. Und ich finde es ein bisschen schwierig, immer auf die Probleme zu gucken, sondern wir sollten das machen, was möglich ist. Und da ist eine Menge möglich.
Tja, Verkehrspolitik sollte sich nicht bloß nach Umfragen richten. Das empfiehlt die Mobilitätsforscherin Diehl ebenfalls.
Ich glaube, es war Walter Scheel, der gesagt hat, Politik hat nicht die Aufgabe, das Populäre zu tun, sondern das Richtige populär zu machen. Und dass wir in einer Welt der Klimakatastrophe bereits leben, das merken wir ja sogar in Deutschland, obwohl wir noch nicht mal im globalen Süden sind. Und das, was uns da schwerfällt, ist natürlich, dass Deutschland sich rein auf die Autoindustrie fokussiert hat. Also es sind alle möglichen Firmen der erneuerbaren Energien aus Deutschland rausgegangen. Wir waren mal Batterieweltführer mit Firmen wie Varta. Das würde uns heute helfen. Wir haben aber sehr stark auf diesen fossilen und dann Verbrenner uns fokussiert, uns dadurch einen sehr engen Tunnel geschaffen, in dem der wirtschaftliche Erfolg in Anführungszeichen liegt. Das war ein Fehler. Und da gibt es Gott sei Dank mittlerweile Verbände wie zum Beispiel Zukunft Fahrrad, wo die ganze Fahrradindustrie gerade aus sich vereint. Und das ist ja der elektromobile Faktor sozusagen, weil da gibt es sehr viel mehr elektrische Fahrzeuge als im Autobau. Und es gibt vor allen Dingen durch die E-Bikes eine ganz andere Form der Mobilität, die zum Teil ja auch Autowege ersetzen kann. Also wenn man da eine gute Radfreiinfrastruktur im ländlichen Raum zum Beispiel schafft, ich glaube, da steigen auch viele um. Aber kein Mensch setzt sich freiwillig aufs Rad und fährt eine Landstraße lang, wo Autos fahren. Und das ist das, was so traurig ist, dass diese Vorstellungskraft, dieses Imaginieren einer besseren Zukunft für alle so schwer fällt, weil wir so sehr am Auto hängen.
Geld, das in den Neubau von Straßen und Autobahnen investiert wird, ist dagegen also schlecht investiertes Geld. Das findet zumindest Diehl, weil unser Straßennetz schon jetzt sehr dicht ist und uns ein Ausbau weit weg führt vom Ziel der Klimaneutralität.
Vielleicht kann man auch mal fokussieren, auf die Sanierung zu gehen von Autoinfrastruktur, die, was wir haben, gut zu erhalten und das auszubauen, was halt wirklich auch im Rahmen der Klimaschutzziele hilft.
Einschätzungen von der Mobilitätsforscherin Katja Diehl waren das. Morgen an dieser Stelle fragen wir danach, wie viel Geld sollte uns die Digitalisierung wert sein?
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ja, und wir haben nochmal Viktor Orbán. Das von Ungarns Ministerpräsident Orbán vor knapp einer Woche aus der Taufe gehobene Rechtsbündnis Patrioten für Europa könnte im neuen EU-Parlament Fraktionsstatus erlangen. Die radikal rechte Partei des Niederländers Geert Wilders, die rechtspopulistische Dänische Volkspartei und Belgiens Vlaams Belang erklärten, sich der Allianz anschließen zu wollen. Möglicherweise wird sich die Gruppe heute konstituieren. Mehr von Jakob Mayer.
Damit verfügt die Allianz jetzt über 42 Abgeordnete aus 8 Ländern. Nötig sind mindestens 23 aus 7 Staaten. Der ungarische Regierungschef Orbán hatte die Gründung der Patrioten für Europa vor einer Woche mit seiner Fidesz-Partei zusammen mit der FPÖ und der tschechischen ANO angekündigt. Eine Fraktion hat im EU-Parlament deutliche Vorteile, wenn es um die Verteilung von Geld, Posten und Redezeit geht. Offen ist, ob auch Marine Le Pen mit ihrem Rassemblement National dem Bündnis beitritt, die gestern bei der französischen Parlamentswahl ihr Ziel deutlich verfehlt hat. Im Parlament ist der RN bisher stärkste Kraft in der ID-Fraktion, einer von 2 Rechtsaußenfraktionen. In der zweiten EKR sitzen Giorgia Melonis Fratelli d'Italia und die polnische PiS. Die AfD war vor der Europawahl Anfang Juni auf Betreiben Le Pens aus der ID ausgeschlossen worden und gehört derzeit keiner Fraktion an.
Die rheinland-pfälzische noch Ministerpräsidentin Malu Dreyer besucht heute als eine der letzten Stationen ihrer Amtszeit den Rhein-Hunsrück-Kreis. Nach Angaben der Staatskanzlei trifft sie dabei Ehrenamtliche in Laufersweiler, Büchenbeuren, Simmern und Kirchberg. SWR-Reporter Konstantin Plecking.
Die Ministerpräsidentin möchte nach eigenen Angaben damit zeigen, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft ist. So besucht sie beispielsweise in Laufersweiler die ehemalige Synagoge. Ehrenamtliche aus dem Verein kümmern sich dort um die Begegnungsstätte und wollen so die Geschichte des jüdischen Lebens im Hunsrück vermitteln. Eine weitere Station führt Dreyer zu einem internationalen Café in Büchenbeuren, das sich für Integration von Zugewanderten einsetzt. In Simmern geht es um die Brasilienauswanderung aus dem Hunsrück vor 200 Jahren. Am Abend gibt es noch einen Bürgerempfang mit ausgewählten Ehrenamtlichen in Kirchberg.
Die Stadt Offenburg startet heute eine Online-Umfrage zum Thema Sicherheit. 15.000 per Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger dürfen teilnehmen. Die Stadt möchte anhand der Ergebnisse sehen, was sie verbessern kann. Mehr von Christine Feenstra.
In den Fragen geht es um das Sicherheitsempfinden der Menschen in Offenburg, aber auch um ihre Erfahrungen mit Kriminalität. Die Teilnehmenden bekommen einen Zugangscode, mit dem können sie im Internet mitmachen oder sie können einen Papierfragebogen anfordern. Auch in anderen Städten, etwa Mannheim, Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe und Villingen-Schwenningen, wurden schon solche Umfragen durchgeführt. Den Fragebogen für Offenburg haben Menschen vor Ort aber an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Die Befragung läuft bis zum 19. August. Im Winter 2024/25 soll es Ergebnisse geben.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich für eine dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets ausgesprochen. Die Vorsitzende des DGB Nordrhein-Westfalen, Weber, sagte der Rheinischen Post, die Mobilitätswende sei nur zu schaffen, wenn gleichermaßen in kostengünstige Tickets, Infrastruktur und Personal investiert werde. Darüber wird heute auch bei einer Sonderverkehrsministerkonferenz gesprochen. Kai Clement berichtet.
Bei dem Austausch der Länderverkehrsminister gibt es nur ein Thema. Es geht einmal mehr um das Deutschlandticket. Die Länder setzen darauf, dass nicht genutzte Gelder aus dem vergangenen auf das laufende Jahr übertragen werden. Dafür fehlt aber noch die Änderung eines Bundesgesetzes. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, NRW-Minister Oliver Krischer von den Grünen, hatte deshalb Anfang Juli an Bundesverkehrsminister Volker Wissing und den Finanzminister geschrieben. In dem Brief heißt es warnend, viele Verkehrsverbünde würden notfalls im Herbst aus dem Deutschlandticket aussteigen. Damit drohe ein Flickenteppich. Oder aber der Preis müsste, Zitat, sehr kurzfristig massiv erhöht werden. Krischer drängt deshalb für mehr Planungssicherheit umgehend auf einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Bundesverkehrsminister Wissing hat die Kritik zurückgewiesen. Die Länder sollten aufhören, mit Preisdiskussionen die Fahrgäste zu verunsichern. Der Eindruck, dass das Geld nicht reiche, sei falsch. Laut Wissing liegt das entsprechende Gesetz nun im Kanzleramt vor und kann in der nächsten Kabinettssitzung Mitte Juli verabschiedet werden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es herrscht Stille im Regierungsviertel. Berlin ist nach den Wochen hektischer Betriebsamkeit wie leergefegt. Im Bundestag ist Sommerpause und viele Minister sind auf Sommerreise. Haben sie sich auch mal verdient, findet zumindest Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems.
Wenn Ihnen heute ein Bundesminister begegnet oder auch gleich mehrere, nicht wundern, die dürfen das. Die letzten Wochen waren ja auch echt anstrengend. Tag ein, Tag aus, nur Haushalt, Haushalt, Haushalt. Und nachdem sie so lange eingesperrt wurden, bis die Hausaufgaben endlich gemacht waren, bekommen sie jetzt mal ein bisschen Auslauf. In Baden-Württemberg sind heute Wirtschaftsminister Habeck und Arbeitsminister Heil unterwegs. Die wissen, wo die Wirtschaft brummt und die Arbeiter arbeiten. Und wo am meisten für das neue Wirtschaftspaket Werbung gemacht werden muss. Landwirtschaftsminister Özdemir auf der anderen Seite ist auf seiner Sommerreise in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. So weit weg wie möglich von Baden-Württemberg. Soll ja niemand denken, er hege da Ambitionen auf irgendein Amt in Stuttgart. Bundeskanzler Scholz ist zwar nicht auf Sommerreise, aber auch unterwegs, in Bayern. Man könnte fast meinen, nach so viel intensiver Nähe mit seinen Kabinettskollegen hat er es kaum erwarten können, möglichst weit, weit weg von Lindner, Habeck und Co. zu kommen. Ganz besonders weit weg von allen anderen ist heute übrigens auch Verteidigungsminister Pistorius. Dessen Haushaltswünsche wurden ja ganz besonders hart eingedampft. Entsprechend ist er zum Abkühlen erstmal nach Alaska geflogen, bis die Wut verdampft ist. Er reagiert sich ein bisschen bei der Luftwaffenübung Arctic Defender ab. Und hier in Berlin? Da freuen sich die Daheimgebliebenen auch, dass es mal um was anderes als nur den Haushalt geht. Insofern dürfen die Sommerreisen gern auch noch ein bisschen länger dauern.
Die Meinung von unserem Berlin-Korrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.